Ich freue mich sehr, Frau Kanzig-Kirschbaum heute hier begrüßen zu können. Sie ist ja, wie Sie wissen, Mitveranstalterin auch dieser Reihe. Genau. Frau Kanzig-Kirschbaum ist Professorin für Altorientalistik, also Sprache, Schrift, Geschichte, Kultur des Alten Orients. Wir hatten letzte Woche ja schon eine Disziplin, die Bauforschung, die Architektur sozusagen, vertreten durch Ulrike Wulff-Reith. Man sieht auch ein bisschen jetzt, welche unterschiedlichen Disziplinen hier dieses Thema Architektur, Städtebau bei uns im Cluster Topoi bearbeiten. Auch Frau Kanzig-Kirschbaum wie Frau Wulff-Reith ist Mitglied dieser Forschergruppe zu Großbauten, die diese Tagung hier, diese Vortragsreihe hier hervorgebracht hat. Geografisch geht es bei der Altorientalistik, ich sage nur ein ganz paar kurze Worte dazu, um das antike Mesopotamien, also Irak, Syrien, um die Levante, Syrien, Libanon, am Rande auch um Anatolien und um den Irak, Iran. Forschungsgegenstand sind vor allem Keilschrifttexte, also es gibt 550.000, weiß nicht, irgendwas, eine Unzahl an solchen Keilschrifttexten überliefert, ein gewaltiges Korpus an Texten, die wir aus der Antike überliefert haben, die sind Gegenstand dieses Forschungsfeldes. Es geht um Texte, es geht nicht zunächst einmal bei der Altorientalistik um die Archäologie, dafür ist die vorderasiatische Archäologie zuständig, quasi in enger Kooperation, die sich dann mit den materiellen Hinterlassenschaften beschäftigt. So viel nur kurz sozusagen zur Skizzierung dieses Forschungsfeldes. Eva Kanzig-Kirschbaum hat Altorientalistik studiert, aber auch Semitistik, klassische Archäologie und eben auch vorderasiatische Archäologie in Tübingen, Berlin und Rom. Sie war 1996 bis 2001 bereits Assistentin hier an der Freien Universität am Institut für Altorientalistik, hat promoviert mit einer Arbeit zum Thema der mittelassyrischen Briefe aus Dur Katlimu, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Tal Shechemat, war Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität im Projekt Bild, Schrift und Zahl im Kalender am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik und hat sich schließlich habilitiert mit dem Thema der König von Assur zur Organisation politischer Herrschaft in Assyrien vom 14. bis 7. Jahrhundert vor Christus. Seit 2013 ist sie auch Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ganz kurz Forschungsschwerpunkte und einige ausgewählte Publikationen, wirklich nur ausgewählte, wenn Sie die Literaturliste auf Frau Kanzig-Kirschbaums Seite sehen, die ist nummeriert, ich glaube, das geht in eine sehr hohe Zahl inzwischen, wirklich nur einige Schwerpunkte hier genannt. Forschungsschwerpunkte Sprache, Geschichte und Kultur der Assyrer insbesondere. Sie beschäftigt sich mit der Edition von Keilschrifttexten, mit der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, mit der politischen Geschichte des Alten Orients. Frau Kanzig-Kirschbaum hat auch ein Band herausgebracht, der in dieser Beck-Reihe Beck'sches Wissen erschienen ist zu den Assyrern, also einer dieser kleinen Bände, die so schnell zu lesen sind und einen sehr umfassenden Überblick über ein Forschungsthema geben, die kennen Sie bestimmt, also in diesem Fall eben über die Assyrer, Geschichte, Gesellschaft, Kultur, 2003. Es gibt eine Reihe von, sagen wir mal, Spezialthemen, mit denen Frau Kanzig-Kirschbaum sich beschäftigt hat. Sie war Mitleiterin eines Projekts zur historischen Geografie Obermesopotamiens für einige Jahre, ein deutsch-französisches Projekt, das auch die Geoinformatik und die Archäologie mit eingeschlossen hat. Eine Publikation ist daraus hervorgegangen, Untersuchungen zur historischen Geografie Obermesopotamiens, Entre les Fleuves. Sie ist beteiligt am SFB, am Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung. Es geht um Wissenswandel in der Vormoderne, im Fall von Frau Kanzig-Kirschbaum insbesondere um die sogenannten Listenwissenschaften im Alten Orient, also um die Frage, wie bildeten sich Wissensbestände im Alten Orient heraus. In Topoi, also in unserem Forschungsverbund, ist Frau Kanzig-Kirschbaum sehr lange schon und sehr prominent auch vertreten und ist seit 2007 oder hatte in der ersten Förderphase Projekte unter anderem zur Verwaltung und Raumkontrolle im Territorialstaat des Mittelassyrischen Reiches, zu Fragen der metrischen Normierung, zur Rolle dieser Normen bei der Kontrolle, bei der Beherrschung von Großräumen, Großreichen. Auch da ist eine Publikation daraus hervorgegangen, Diversity Standardization Perspectives on Social and Political Norms, also es geht eben um diese Normen, politischen, sozialen Normen im Alten Orient im Jahr 2010. Viele dieser Themen, die ich jetzt nur angerissen habe, und da ist natürlich vieles mehr noch zu nennen, geht auch ein in gewisser Weise In das laufende Topoi-Projekt, das Frau Kanzig-Kirschbaum, ich denke, auch heute in gewissem Rahmen vorstellen wird, dessen bisherigen Ergebnisse, also Themen wie die Organisation von Wissensbeständen, Normierung politischer Organisation. Sie hat seit 2012 die Leitung der Forschergruppe inne, die, wie gesagt, diese XXL-Großprojekte, Großbauprojekte-Forschergruppe, die diese Vortragsreihe hier organisiert hat. Sie hat dort ein Projekt zur Organisation und Funktion übergroßer Bauten im Alten Orient. Es geht also um Logistik, Fragen der Logistik, ökonomische Fragestellungen, also letztlich um das Wie und um das Wie teuer von Bauwerken. Und das eben unter Rückgriff auf Keilschriftquellen des dritten Jahrtausends bis hin zu Nebukadnezar ins 6. Jahrhundert vor Christus. Also eben, wie ich am Anfang schon andeutete, sozusagen ein anderer Ansatz bei der Beschäftigung mit Bauwerken als der, den wir in der letzten Woche kennengelernt haben, ganz stark textorientiert, aber eben derselbe, im Prinzip derselbe Gegenstand, nur in einer ganz anderen Region und Zeit, also große Bauwerke und ihre Entstehung. Heute also Eva Kanzig-Kirschbaum mit dem Thema Assur, Babylon und die Rhetorik des Monumentalen. Ich freue mich sehr. Bitte.
So. Guten Abend zunächst mal. Können Sie mich gut verstehen? Bis in die letzte Reihe. Ja? Sehr schön. Ja. Das Licht ein bisschen runter machen. Machen Sie mal. Ja, ich kann meinen Text auswendig. Ja, lieber Herr Ziemsen, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Das hört sich natürlich nach viel an, aber ganz so furchtbar viel ist es nicht. Ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, heute Abend hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich beginne mit einem Zitat aus einem Gedicht. Ein modernes Gedicht, kein Keilschriftgedicht. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon. Wer baute es so viele Male auf? Sie alle kennen die Fragen eines lesenden Arbeiters von Bertolt Brecht. Fragen, die auch wir Altorientalisten stellen und Fragen, denen wir im Zusammenspiel von archäologischer, philologischer und historischer Forschung uns annähern wollen. Und es sind dies Fragen, das haben Sie auch schon der Einleitung und dieser Vortragsreihe insgesamt entnommen, die unser Forschungsprojekt Monumentalität als Staatsräson beschäftigen. Wer baut eigentlich diese gewaltigen Bauwerke? Wer veranlasst das? Wer schleppt die Steine? Und wer kassiert dafür den Ruhm? Was ich Ihnen heute erzählen möchte, ist ein Teilbereich dieser Forschergruppe XXL. Und es ist, das muss man dazu sagen, ein Dreierprojekt. Ich forsche nicht alleine. Außer mir selbst ist noch der Kollege Olof Pedersen tätig, Professor an der Universität Uppsala in Schweden. Und der Kollege Dr. Hagan Brunke, der hier in Berlin bei uns forscht, der im Wesentlichen als Mathematiker und Sumerologe für das Rechnen zuständig ist. Sie haben schon gehört, in unserem Projekt wird viel mit Zahlen gearbeitet, aber es gibt heute nur ein paar Zahlen. Während Herr Pedersen für einen Bereich zuständig ist, den man vielleicht am besten mit Modellierung von historischen Informationen bezeichnen könnte. Was wir uns in dem Projekt seit 2 Jahren fragen, ist, wie werden im Alten Orient XXL-Projekte logistisch, wirtschaftlich und verwaltungstechnisch realisiert? Das sind Fragen, mit denen wir am Gesamtprojekt der Forschergruppe teilnehmen. Und wir fragen natürlich im weiteren Sinne, wie verändern solche Projekte eine Gesellschaft? Was bedeutet es, wenn man groß baut? In meinem Vortrag mit dem Thema Assur-Babylon und die Rhetorik des Monumentalen werde ich nur etwas aus dieser Forschungsarbeit berichten. Wir sind im Augenblick auf halbem Wege und Babylon ist überhaupt erst seit einem halben Jahr etwas stärker in den Fokus getreten. Aber ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall beiden Kollegen danken, vor allem Pedersen eben für die Modellierungen, die Sie sehen werden, und Hagan Brunke für das Rechnen. Mit dem Alten Orient verbindet sich nicht ohne Grund die Idee von der Wiege der Zivilisation hier, schwerpunktmäßig in den Regionen des sogenannten fruchtbaren Halbmondes, beginnt ab dem 10. Jahrtausend vor Christus der Prozess der Sesshaftwerdung und mit Namen wie Eridu, Uruk oder Ur, Assur und Babylon verbinden sich wichtige Etappen dieser Kulturgeschichte. Auf der Karte, die Sie hier sehen, sind einige wichtige Orte zur Orientierung eingezeichnet. Etwa in der Mitte, etwas größer geschrieben und unterstrichen, sehen Sie die Stadt Babylon, um die es heute hauptsächlich gehen wird. Etwas weiter nördlich, Tigris aufwärts, sehen Sie die Stadt Assur, das Zentrum des Assyrischen Reiches. Was Sie auch noch sozusagen erkennen können, ist die in hellerem Beige schattierte, also nicht diese dunkel, diese hell schattierte Zone, die sich von der Levante-Küste bis in den Iran hinein erstreckt und die den Umfang des Babylonischen Reiches unter Nebukadnezar II., das heißt zu Beginn des 6. Jahrhunderts, etwa umfasst. Dieser Bereich ist deswegen nicht weiter schattiert, weil das ein Wüstengebiet ist. Assur und Babylon, die beiden Namen, die so prominent im Titel auftauchen, repräsentieren zwei politische Großmächte in Vorderasien, die Assyrer mit dem Assyrischen Reich im 8. und 7. Jahrhundert vor Christus und die Babylonier mit dem Babylonischen Reich im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt. Diese Namen, Assur und Babylon, stehen noch heute für eine ganz besondere Form von Monumentalität, und zwar eine Erinnerungsmonumentalität. Das heißt, eine Größe, die sich zunächst vor allem aus historischem Erzählen speist. Denn was man über diese beiden historischen Größen wusste, beschränkte sich bis weit in das 19. Jahrhundert nach Christi hinein allein auf die Überlieferung der hebräischen Bibel, der griechischen und lateinischen Historiker und einiger arabischer Quellen, soweit man Zugang hatte. Nach dem Untergang der altorientalischen Reiche nämlich, eingeleitet durch den Zug Alexanders des Großen, 4. Jahrhundert vor Christus, verschwindet peu à peu die Kulturlandschaft, die über Jahrtausende das Land an Euphrat und Tigris geprägt hat, und es verschwinden alle diese Städte, die Sie hier eingezeichnet sehen, mehr oder weniger vollständig von der Landschaft, von der Landkarte. Zurück bleiben Ruinen, die durch Erosion zu gestaltlosen Lehmhaufen reduziert wurden. Von Monumentalität kann keine Rede sein. Und die Reisenden, die seit dem 16. Jahrhundert wieder im Orient unterwegs sind, fanden keine Überreste jener Zivilisationen, von denen die alten Quellen mit Hochachtung, Bewunderung, Furcht und Abscheu berichten. Während Assyrien in diesen Erzählungen vor allem als militärischer Machtfaktor, als Begründer des ersten Großreiches und als grausamer Eroberer fungiert, wird für Babylon und Babylonien eine zweite Ebene aufgemacht. Hier ist es die Erinnerung an die gewaltigen Bauwerke, die an Größe und Pracht in den Erzählungen alles bisher Dagewesene übertreffen, die im historischen Gedächtnis des Abendlandes sich erhalten. Tatsächlich verschmelzen in der Chiffre Babylon bis heute historische Phänomene mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und interessengeleiteten Interpretationen. Babylon als Ursprung der Gelehrsamkeit und Wiege der Zivilisation, Babylon als Schmelztiegel der Völker, Religionen und Bräuche, als verrottetes Sündenbabel, als machtvolle Herrscherin des Orients, ein dichter Strom aus Legenden, Fiktionen und Mythen begleitet und formt das Bild dieser Stadt bis in unsere Zeit. So unterschiedlich die Vorstellungen jedoch auch sein mögen, das Motiv der räumlichen Dimensionen und die architektonische Monumentalität der Stadt bestimmen das Bild in eigentümlicher und ganz besonderer Weise. In einer Art und Weise, wie das für Assyrien nie der Fall war. Die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, Ninive im 1. Jahrtausend, Assur im 2. Jahrtausend, spielt in der europäischen Überlieferung in dieser Form keine Rolle. Tatsächlich entstehen aus sich überlagernden und interferierenden Raumdeutungen Babylon in immer neuen Ausdeutungen, in Texten, in Darstellungen, in Meinungen und in Ideologien. Zwei Strukturen nehmen in diesen Diskursen einen besonderen Platz ein: die Mauern von Babylon und der Turm von Babylon. Und Sie sehen hier auf diesem Bild eine Imagination, die der Jesuit und große Gelehrte Athanasius Kircher im 17. Jahrhundert nach Christus, genauer gesagt 1669, in seinem großen Werk Turris Babel veröffentlicht hat. Dargestellt ist die Stadt Babylon, in der Mitte fließt der Euphrat, rechter Hand der Turm zu Babel, sehr prominent, linker Hand gegenüber das, was aussieht wie eine Schreibmaschine, die hängenden Gärten von Babylon und zu Fuß des Turmes der eigentliche Tempel. Das sieht so ein bisschen aus wie der Kölner Dom. Das Ganze ist umgeben von einer mächtigen Mauer. Und damit wir wissen, dass es im Orient ist, spaziert hier vorne ein kleiner Elefant. Nun konnte Kircher tatsächlich nicht viel über Babylon wissen. In der Tat, es gab keine Überlieferungen außer die der griechischen und lateinischen Autoren und der hebräischen Bibel. Und für ihn war besonders wichtig die Überlieferung, die sich zu diesen gewaltigen Bauwerken, die zum Teil auch in der antiken Weltwundererzählung auftauchen, manifest machen. Diese Bauwerke stehen im Vordergrund dieser Zeichnung, alles andere sind Details, die ihn nicht weiter interessieren. In den antiken Weltwundererzählungen kommen aber gar nicht alle Monumente vor, die Kircher hier nennt. Wenn wir uns einmal hier die schematisch aufgetragene Gruppe dieser Weltwunder ansehen, dann stellen wir fest, dass der gesamte östliche Mittelmeerraum erfasst ist. Das westlichste Weltwunder steht in Olympia, das ist das große Bild des Zeus. Dann haben wir einige Dinge in Kleinasien, Artemis-Tempel in Ephesus, das Mausoleum von Halikarnas und der Koloss von Rhodos auf der Insel. Wir haben etwas auf dem afrikanischen Kontinent, die Pyramiden von Gizeh und den Leuchtturm von Alexandria. Aber immer ganz vorne in der Liste ist die einzige im engeren Sinne mesopotamische Weltwunderheit, die Stadt Babylon, die als einzige über vier unterschiedliche Wunder verfügt, nämlich ihre Mauern, die hängenden Gärten, einen Obelisken der Semiramis und eine Brücke über den Euphrat. Der Turm zu Babel, werden Sie sofort bemerkt haben, kommt in dieser Liste nicht vor. Aber Herr Kircher hat ja nicht nur die Reiseführer des 2. Jahrhunderts vor Christus gelesen, sondern auch kannte er seine hebräische Bibel. Von diesen Weltwundern war nämlich nichts erhalten, bis auf die Pyramiden von Gizeh, die wir heute wieder haben, sind alle anderen Weltwunder zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden, seit dem 6. Jahrhundert dann bis in das 3. Jahrhundert vor Christus, und sie sind im Laufe der Zeit alle verschwunden. Babylonien, bitte?
Nicht ganz in Halikarnas ist doch diese Ebene ja, noch von dem
das Mausoleum. Ist sozusagen, deswegen ist hier so ein bisschen, achso, Halikarnas, ja, das wusste man natürlich aber nur bedingt nicht. Aber als Ganzes sind sie nicht mehr repräsentiert. Auch Babylonien ist nicht mehr vorhanden. Und doch wurde im 6. Jahrhundert vor Christus, und das ist der Zeitraum, über den ich heute sprechen möchte, mit einem gigantischen Bauprogramm jene Stadt geschaffen, die letztendlich Eingang in die historische Erinnerung unter dem Titel Monumental und Übergroß fand. Dieser Name steht jedoch nicht nur für Weltwunder, sondern er steht zugleich mit dem Turm zu Babylon für das Scheitern überdimensionaler Bauprojekte. Und diese Spannung zwischen einerseits dem Erfolg und andererseits dem Scheitern ist das, was diese Chiffre Babylon so unglaublich attraktiv gemacht hat. Wir haben es folglich mit zwei Ebenen von Monumentalität zu tun. Einmal die Monumentalität der Rezeptionsgeschichte, die Erzählungen von Babylon, und auf der anderen Seite die konkrete Rhetorik des monumentalen Bauwerks, wie es in der Antike im Altertum einmal existiert haben muss. Und dieser konkreten Rhetorik des Monumentalen möchte ich mich im Folgenden ein bisschen zuwenden. Und wir gehen noch einmal etwas genauer zurück. Ich zeige noch einmal den fruchtbaren Halbmond hier, eingezeichnet die Stadt Assur und die Stadt Babylon. Ich zeige Ihnen noch einmal die Karte und wir springen auf ein Satellitenfoto, der Euphratarm auf der linken Seite zu erkennen. Ein Satellitenfoto des Stadtgeländes, das etwa zu Beginn des 21. Jahrhunderts nach Christus entstanden ist. Und auf diesem Foto sehen Sie eine Menge Strukturen, aber nichts Großartiges. Warum ist das so? Diese gesamte Architektur der Stadt Babylon ist wie in allen anderen orientalischen Städten Vorderasiens auch eine Lehmziegelarchitektur gewesen, eine Architektur also, die in besonderer Weise bei Nichtpflegen der Erosion ausgesetzt ist und die sich sehr schnell in relativ unförmige Hügel verwandelt. Als man den Platz Babylon identifiziert hatte, etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Christus, wurde Robert Koldewey, ein Architekt und historischer Bauforscher, Kollege von Otto Puchstein, beauftragt, 1897, eine Expedition in diesen Ort Babylon am Euphrat zu unternehmen. Und er hat begonnen, nach den ersten Vorberichten, diesen Ort zu ergraben. Sie sehen einen Plan, eine Handskizze, die er gezeichnet hat auf der rechten Seite und einige Impressionen aus der Grabungszeit auf der linken Seite. Koldewey hat dort etwa 20 Jahre gearbeitet, seit 1997 unterbrochen und eingeschränkt, überschattet von dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der dann letztendlich auch zur Einstellung der Arbeiten führte. Die Funde, die man in Babylon gemacht hat, in dieser Zeit 20 Jahre Grabung, sind aufgrund eines Fundteilungsvertrages mit der Hohen Pforte verteilt worden auf die Museen von Istanbul auf der einen Seite und die Museen von Berlin auf der anderen Seite, wo sie auch nach einer längeren Odyssee angekommen sind. Und wenn Sie heute ins Vorderasiatische Museum auf der Museumsinsel einen Spaziergang machen und dorthin gehen, dann können Sie einen prächtigen Teil dieser Fundobjekte besichtigen. Und zu den berühmtesten gehört sicher das Ischtar-Tor von Babylon, auf das ich später noch einmal zu sprechen komme. Als Koldewey anfing zu graben, war all das, was Sie hier sehen, das ist ein heute rekonstruiertes Tempelgebäude, nicht zu sehen. Das Gelände lag oberhalb der Dachkante dieses Gebäudes. Der Höhenmaßstab, das können Sie sich einigermaßen gut vorstellen, das sind deutlich über 25 Meter Gebäudehöhe, die wir hier vor uns haben. Koldewey hat während seiner Grabung im weitesten Sinne bis auf das Level 3, was hier angezeichnet ist, abgetieft. An einigen Stellen ist er tiefer gegangen. Der Rest wurde seither in verschiedenen Kampagnen durch die Kollegen der antiken Verwaltung in Irak weitergeführt, die auch für die Rekonstruktion, die Sie hier sehen, den Wiederaufbau zuständig sind. Was hat Babylon strukturell ausgezeichnet? Was hat Koldewey gefunden? Wir machen einen großen Sprung auf einen sehr kargen Plan und begeben uns in das Babylon des Jahres 600 in etwa. Sie sehen diesen Plan, den ich Ihnen im Folgenden ein bisschen genauer vorstellen werde. Die Zerschlagung des Assyrerreiches durch ein Militärbündnis aus Medern und Babyloniern war im Jahr 609 vor Christus erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Und während die Meder ihr Herrschaftsgebiet im Osten, in Iran, stabilisierten, übernahm der babylonische König Nabu-apla-Usur, Sie kennen ihn unter dem gräzisierten Namen Nabopolassar, die Herrschaft über das Zweistromland und er wählte als Zentrum die alte Hauptstadt Babylon. Sein Sohn und Thronfolger Nabu-kudurri-Usur, den Sie als Nebukadnezar kennen, sicherte in dieser Zeit die Westflanke des jungen Reiches. Er war in der Levante tätig und versuchte, die Ägypter dort zu vertreiben. Und auf die Nachricht vom Tode seines Vaters kehrt er nach Babylon zurück und wird dort gekrönt. Seine Regentschaft beginnt offiziell im Jahr 604 vor Christus und sollte bis zu seinem Tod im Jahr 562 vor Christus 43 Jahre dauern. Es ist diese Zeit, diese etwa 40 Jahre, über die ich im Folgenden sprechen werde. Nebukadnezars Herrschaft ist geprägt von zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen, vor allem im Westen, und zu den bekanntesten gehört sicher die Fortführung Jojakins von Juda ins Exil im Jahre 597 und die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 587. Babylon regierte ein gewaltiges Reich, wir hatten das am Anfang gesehen, vom Zagros bis zum Mittelmeer. Und die Kampagnen von Nebukadnezar waren ausgesprochen erfolgreich. Das Ergebnis war eine gewaltige Menge an Beute, an Tribut, an Deportierten und an Reichtümern, die ausweislich der Texte in diese Stadt flossen und die letztendlich die materielle Basis legten für eines der größten Bauprojekte der Antike. Nebukadnezar wollte Babylon zur schönsten und größten Stadt der Welt machen. Und es ist diese Stadt vor allem und die Stadt seiner Nachfolger, die durch die Ausgrabungen Koldeweys ans Licht gebracht werden konnte. Warum ist diese Stadt, die Sie hier im schematischen Plan sehen, zu einem Weltwunder geworden? Nun, zunächst mal hat das etwas mit der Größe zu tun. Die Größe, die durch die Mauern der Stadt dargestellt wird, äußerlich, die aber natürlich durch einen einzelnen, aus der Ebene kommenden Menschen nicht zu erfassen war. Eine Größenordnung, die Aristoteles völlig in Verwirrung stürzte, so sehr in Verwirrung stürzte, dass er sich fragte, ob Babylon denn überhaupt noch eine Stadt sein könnte, wenn die Nachricht von ihrer Eroberung sehr viel später, 539 durch die Perser, etwa 3 Tage brauchte, bis sie alle Einwohner erreichte. Wir sprechen von einer Einwohnerzahl von etwa 100.000 bis 150.000 Menschen, die eine Fläche von 900 Hektar zur Verfügung hatten. 900 Hektar, ist das jetzt viel oder nicht so viel? Das kann man ganz gut an diesem Schema sehen, wo Sie aufgezeichnet sehen die verschiedenen größeren und kleineren Städte der Antike. Und da stellen Sie fest, dass erst das Rom der Spätantike überhaupt eine Ausdehnung erreicht, die mit Babylon rein von der Grundfläche her vergleichbar ist. Was wissen wir über diese Stadt? Glücklicherweise wurden bei den Ausgrabungen in den besiedelten Teilen der Stadt, ich soll dazu sagen, dass nicht das gesamte Stadtgebiet eine Siedlungsdichte hat wie Berlin-Mitte, sondern dass es im Wesentlichen ein Zentrum hat und darum siedeln in lockerer Folge, unterbrochen von Äckern und Weideflächen, die Bevölkerungsgruppen. Aber die Ausgrabungen dieser Stadt haben unter anderem gewaltige Mengen von Texten erbracht. Texte, die sich heute in den Museumssammlungen, sowohl hier in Berlin als auch in London und an anderer Stelle, befinden. Sie sehen hier auf dem Foto einige Beispiele für solche Keilschrifttexte. Und das ist die Art von Texten, mit denen wir Altorientalisten uns am liebsten beschäftigen. Herr Ziemsen hat schon darauf hingewiesen. Das sind Texte, aus denen wir Daten gewinnen können, die uns Auskunft geben über Bauten, die heute nicht mehr vorhanden sind. Sie haben auf dem Satellitenbild gesehen, von Babylon ist eigentlich nichts mehr übrig. Wie können wir ein Bild dieser Stadt wiedergewinnen? Und dieses Wiedergewinnen, archäologische Funde helfen uns dabei und die Texte vor allem helfen uns, das Bild sozusagen dreidimensional zu machen. Und Sie sehen hier eine der ersten Modellierungen, was Sie etwa... Eine der ersten Modellierungen. Hier wird eine Gesamtschau der Stadtausdehnung zwischen 604 und 200 vor Christus dargestellt. Aber die wesentlichen Zentren können Sie hier schon erkennen. In der Mitte der Euphrat. Am Euphrat gelegen ein gewaltiges quadratisches Gelände mit dem Turm zu Babel in der Mitte. Nördlich davon die Palastanlagen der babylonischen Könige. Das Ganze umgeben von einer Stadtmauer, die sich in der Zeit, über die wir sprechen, auch auf die andere Seite des Euphrat-Flusses hinüber bewegt und eine große Außenmauer mit einem gewaltigen Haken, die noch einmal das Großstadtgebiet umfließt. Geschützt sind beide Mauern offensichtlich durch Wassergräben. Es gibt mehrere Torzugänge und vor diesem Hintergrund kann man auch verstehen, dass die Brücke über den Euphrat, die hier in der Mitte ist, durchaus als bautechnische Leistung gilt, die in der Antike einige Aufmerksamkeit gefunden hat. Das erste große Projekt, das Nebukadnezar in Angriff genommen hat, das aber sowohl sein Vorgänger, sein Vater, als auch seine Nachfolger weiter beschäftigt haben, und das Herodot so sehr beeindruckt hat, sind die Mauern von Babylon. Und was Sie hier sehen, ist die hintereinander gestaffelte Gruppe von Ummauerungen des Stadtgebietes im engeren Sinne. Es ist nicht nur eine einzige Mauer, sondern mehrere Vorwerke und dann die beiden großen Hauptmauern, hintendran die Palastmauern. Allein die Masse dieses Mauerwerks, die nach Herodot 480 Stadien umfassen, 89 Kilometer, nach Ktesias etwas weniger, 66 Kilometer, nach Kleitarchos 67 Kilometer, haben in der Antike ein gewaltiges und sehr verzerrtes Bild von der Größe der Stadt hinterlassen. Wenn man nachmisst, was Herr Koldewey getan hat, dann stellt man fest, dass der Umfang der Mauern der Stadt nur 18 Kilometer beträgt. Wie erklärt sich diese gewaltige Differenz von doch also mindestens 40 bis gut 70 Kilometern? Die Erklärung dafür ist vermutlich, dass Herodot eine zweite große Maueranlage hinzugerechnet hat. Nebukadnezar hatte, beziehungsweise sein Vorläufer und Nachfolger haben, einen Sperrriegel gebaut zwischen Euphrat und Tigris nach Norden, um die Stadt vor Einfällen aus dieser Richtung zu schützen. Wir können eine der Mauergruppen sehr gut rekonstruieren aufgrund der Ausgrabungen von Koldewey, und das ist das Ishtar-Tor in Babylon, das zusammen mit der Prozessionsstraße eine ganz wichtige zentrale Achse der Stadt erschließt. Im Hintergrund rechts oben sehen Sie ganz schmal den Turm. Und das ist einigermaßen maßstabgerecht, so kriegen Sie eine Idee von den Dimensionen dieser Stadt. Wir blicken noch einmal kurz auf den Plan. Sie müssen sich sozusagen um 180 Grad drehen. Wir schauen hier von Norden in die Stadt hinein. Ich hatte erzählt, dass wir relativ viel über diese Bauten wissen. Woran liegt das? Das hat damit zu tun, dass die babylonischen Herrscher, wie ihre zahlreichen sumerischen und akkadischen Vorfahren auch, relativ eitel waren und es immer darauf angelegt hatten, dass man später noch wissen konnte, wer welches Gebäude gebaut hat. Damit man das wissen kann, ist es immer sinnvoll, die Ziegel mit einem Stempel zu versehen. Und auf diesem Stempel sehen Sie so kleine Texte, Inschriften, auf denen der König seinen Namen nennt. Der Name des Gebäudes wird meistens auch genannt und es wird ein bisschen über die Art der Renovierung spekuliert. Aus diesen Zeugnissen, die sehr sorgfältig registriert worden sind, kann man, wenn man Glück hat, eine gute Baugeschichte nachvollziehen. Und zusammen mit Wirtschaftstexten ist es gelungen, für den Komplex des Ishtar-Tores in der Zeit Nebukadnezars drei ganz massive Umgestaltungen darzustellen. Ich zeige Ihnen das im Modell, das ist jetzt zum ersten Mal, sind die ersten Modelle, die wir gemacht haben. Das ist der Zustand des Ishtar-Tores zu Beginn des 6. Jahrhunderts, irgendwann in den 590er Jahren. Sie erkennen sehr deutlich die hintereinander gestaffelten Mauern. Hier ist die Straßensituation und die gesamte Toranlage. Etwa 15 Jahre später ist die gesamte Anlage deutlich erweitert. Und was Ihnen diese hellbraune Farbe hier andeuten soll gegenüber den grauen Gebäudeteilen, ist, dass man nun mit gebrannten Lehmziegeln gearbeitet hat, während man zuvor nur mit luftgetrockneten Ziegeln operiert hat. Nochmals etwa 15 Jahre später, in den 560er Jahren, kurz vor seinem Tod, hat das Ishtar-Tor in Babylon dann diese letztendlich gültige Gestalt erhalten und es ist ein weiteres Aufwachsen der Gebäudeinhalte zu beobachten und eine Verkleidung mit Glasurziegeln, diese berühmten blauen Ziegel und Formsteine, die wir heute im Vorderasiatischen Museum bewundern können. Hier nochmal nebeneinander geschaltet, sehen Sie die drei großen Entwicklungsphasen allein dieser Toranlage, die Nebukadnezar während seiner Regentschaft hat umsetzen lassen. Und man muss dazu sagen, dass das in gleicher Intensität für die gesamte Stadt gilt. Nur damit Sie sich klar machen, worüber wir sprechen, so sah das Ishtar-Tor aus, als Koldewey angefangen hatte zu graben. Sie erinnern sich an das Bild am Anfang, als ich sagte, das ist ungefähr das Dach gewesen und so weit hat er heruntergegraben. Wenn wir vom Ishtar-Tor reden, reden wir nur von einem Element von Bau. Dieses Tor hat eine Straßenanlage erschlossen. Und an dieser Stelle, in diesem Modell, sehen Sie, dass unterhalb des Tores, unterhalb des Tores nochmal so viel Mauerwerk bestand wie oberhalb des Tores. Ja? Sie haben hier drei Niveaus von Unterbau für alles das, was auf dem letzten Straßenniveau noch sichtbar war. Das heißt, hier ist eine gewaltige, dann auch verborgene Bauleistung, die man nie vergessen darf, wenn man über solche Kubaturen spricht. Ich komme zu einem zweiten Beispiel, hatte gesagt, wir Mauern und der Turm. Wir machen noch einmal dasselbe Experiment. Wir schauen uns hier das Hauptgelände des Heiligtums an, das Heiligtum des Stadtgottes und obersten Reichgottes von Babylonien, Marduk. Ein solches Heiligtum besteht aus einer Reihe von sogenannten Tieftempeln und einem großen Stufenturm, der sich über diesen Tieftempeln und über der Ebene weithin sichtbar erhebt. Ich zeige nachher noch ein Bild dazu. Und wenn wir uns wieder die verschiedenen Phasen anschauen, Anfang der Regentschaft Nebukadnezars, Mitte und Ende, dann können Sie zuschauen, wie diese drei Gebäudekomplexe wachsen. ganz zum Schluss sieht es dann so aus. Diese extreme Bautätigkeit allein im Stadtzentrum, wir haben jetzt noch nicht gesprochen über die Paläste, wir haben nicht gesprochen über die kleineren Tempel, diese gewaltige Bautätigkeit muss in irgendeiner Weise Folgen gehabt haben, muss sich abzeichnen im wirtschaftlichen Befund dieser gesamten Gesellschaft. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, herauszubekommen, was hat das eigentlich gekostet? Ja? Dass man einfach mal eine Zahl hat und bewerten kann, ist so ein gewaltiges Projekt einer Stadterneuerung rundum, wie teuer ist das eigentlich? Wie sehr hat das eine solche Gesellschaft belastet? Was man dazu braucht, sind Zahlen. Und ich zeige Ihnen hier eine ganz kleine Tafel mit Zahlen, die nur so groß ist, aber sehr wichtig ist. Diese Tafel ist ein Aufriss eines solchen Stufenturms. In dieser Form etwa stellen wir uns auch den Turm zu Babylon vor. Und dieser Stufenturm hat glücklicherweise hier eingeschrieben eine ganze Reihe von Zahlenangaben, die die einzelnen Geschosse in Höhe, Breite und Kubatur einigermaßen angeben. Auf solchen Zahlenangaben beruhen die Rekonstruktionen der Bauforscher. Sie sehen rechts ein kleines Modell in Holz, ganz oben auf der Spitze der Tempel des Gottes und hier eine Vision, Rekonstruktion aus dem Jahr 2013. Was bedeutet eigentlich groß? Die Maße dieses Turmes sind bekannt. 90 mal 90 Meter Grundfläche, 90 Meter Höhe, kann man sich immer noch nicht wirklich viel vorstellen. Hier sehen Sie einen Blick über die Ruine Babylon aufgenommen im Oktober letzten Jahres. Und in der Mitte sehen Sie den Palast Saddam Husseins. Und dieser Palast hat eine Höhe von etwa 50 Metern. Der Turm zu Babel erhebt sich also ursprünglich ein ganzes Stück höher. Erhebt ist falsch, ich sagte Ihnen schon, er ist nicht mehr da. An der Stelle, an der er hätte sein sollen, findet sich heute ein großes Loch. Hier dieses Loch. Immerhin noch kenntlich der quadratische Grundriss und eine Fundamentierung, ein Fundamentgraben für einen Aufgang in Form einer großen Treppenanlage. All das gebaut ursprünglich aus Lehmziegeln, dann zerstört und beraubt, zuletzt vor allem systematisch wohl durch Alexander den Großen, der ein Theater bauen wollte und dafür Steine brauchte. Wie das einmal ausgesehen haben könnte, sehen Sie hier. Dieses Aufragen von einem ersten Stufengeschoss und der Ansatz eines zweiten Geschosses. Und im Vordergrund sehen Sie das Baumaterial, aus dem das Ganze hergestellt wurde, genauso wie das Ishtar-Tor. Und das sind Lehmziegel. Und diese Lehmziegel, um die soll es jetzt abschließend kurz noch gehen. Denn das ist das, womit wir uns in der letzten Zeit sehr ausführlich beschäftigt haben. Sie sehen hier ein relativ rezentes Bild der Lehmziegelproduktion im Südirak. Das Ganze wird heute oder wurde bis vor kurzem in solchen großen Anlagen dann gebrannt, wenn es denn sein sollte. Und das hat sich zwischen der Zeit 6. Jahrhundert vor Christus und dem heute nicht im Wesentlichen geändert. Das war eine sehr stark manuelle Tätigkeit und es ist der erste sozusagen Rechenbereich, mit dem wir uns beschäftigt haben, weil wir gesagt haben, die Ziegelherstellung, die Errichtung dieser Stadt aus ungebrannten und gebrannten Lehmziegeln, das ist die Basis der gesamten Kostenrechnung. Alles, was an Extravaganzen, das heißt die Ausstattung mit besonders schönen Glasurziegeln, mit Edelmetallen, mit besonderen Hölzern, mit besonderen Steinen dazukommt, das muss man später berücksichtigen. Zunächst wollen wir einmal wissen, was kostet es denn, so etwas zu bauen. Und da hat Herr Brunke gerechnet, Wir haben viele Keilschrifttexte angeguckt und ich versuche Ihnen diese Rechnung sozusagen zum Abschluss mitzugeben. Also normalerweise bekommt ein Handwerker im Monat etwa 40 Liter Gerste als Lohn. Wenn es jemand war, der von außerhalb kam und keine Familie hatte, die ihn versorgte, dann wurde er zusätzlich mit Bier und Suppe und Brot verpflegt. Inklusive der Produktionskosten würde diese Tagesverpflegung für einen Arbeiter ebenfalls etwa 40 Liter Gerste pro Monat erfordern. Das heißt, Lohnkosten plus Verpflegungskosten 80 Liter Gerste und dann rechnet man noch ein bisschen hin und her und kommt jedenfalls dann bei 1000 Arbeitskräften auf knapp 500.000 Liter Gerste pro Jahr. Also wenn Sie 1000 einfache Arbeiter beschäftigen, die nichts anderes machen als Lehmziegel durch die Gegend schleppen und aufeinander stapeln, was nicht so einfach ist, dann brauchen Sie für 1000 Leute 500.000 Liter Gerste. Ist es jetzt viel oder nicht so viel? Die Ertragsraten von Feldern in Babylonien schwanken sehr stark. Wir haben einen Richtwert, der liegt irgendwo zwischen 900 und 1300 Litern pro Hektar. Das ist ein Vielfaches dessen, was man in Mitteleuropa auf den Hektar erzielt hat. Das hat auch damit zu tun, natürlich, dass man dort gegebenenfalls mehrfach pro Jahr ernten konnte. Für die Verpflegung von 1000 Arbeitern, mit denen wir im Augenblick mal rechnen wollen, braucht man so eine Anbaufläche von etwa 360 bis 500 Hektar im Jahr. Ja? 1000 Leute brauchen Getreide, was von 360 bis 500 Hektar im Jahr bebauter Fläche kommt. Und da müssen Sie natürlich dazu rechnen, dass Sie ja Leute brauchen, die diese Fläche bebauen und so weiter und so fort. Ja? Gerste muss dann geerntet werden, gemahlen werden und so weiter. Also wir rechnen sehr grob. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel Prozent des Gesamtaufkommens der Gersteproduktion das jetzt ist. Ne? Also man bräuchte jetzt das Brutto-Gersteprodukt dieses Landes im Jahr. Und das ist für uns sehr schwierig auszurechnen. Aber man kann sagen, bei einer größeren Stadt, so wie Babylon oder so, fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Ja? Also die Erträge, die die einfahren, sind ein Vielfaches von diesem Wert. Die merken das gar nicht. Portokasse sagt man dazu heute. Zweite Rechenaufgabe. Wie viel Ziegel braucht man für einen Kubikmeter Mauer? Das hängt natürlich von der Größe der Ziegel ab. Und die neubabylonischen Ziegel, die sind normalerweise 30 mal 30 cm groß und so 8 cm hoch, also ziemliche Klopper. Es gibt jetzt einen Mauerkoeffizienten, den hat Herr Brunke entwickelt. Es ist nämlich so, dass so eine Mauer besteht ja nicht nur aus Ziegeln, sondern zwischen den Ziegeln braucht es auch ein bisschen Mörtel, sonst hebt es nicht. Deswegen braucht man nach diesem Mauerkoeffizienten, den die Archäologen dann auch irgendwo bestätigen können, für einen Kubikmeter Mauer etwa 100 Ziegel von dem Typ, von dem ich gesprochen habe, 32 mal 32 mal 8. Jetzt kann man ja ausrechnen, wie viel Kubatur so eine Ziggurat hat, wenn man weiß, die hat 90 mal 90 Meter Grundfläche und ist 90 Meter hoch und dann geht es so ein bisschen rein, werden sie immer kleiner und so weiter. Wenn man das also alles ausrechnet, dann kommt raus, dass man für so eine Ziggurat 36 Millionen Ziegel braucht. Jetzt haben wir nicht gerechnet, dass die Ziggurat innen eine Stampflehmmasse ist. Wir haben nicht gerechnet, wie weit es runtergeht ins Fundament. Wir haben auch nicht gerechnet, dass da noch andere Materialien und Hohlräume drin sind. Das haben wir alles nicht gerechnet. Wir rechnen ganz grob. 36 Millionen Ziegel, geht ja auch immer mal einer kaputt. Mit den Arbeiterpensa von oben ergibt sich damit folgende Größenordnung. Man braucht für die Mauerarbeiten, dieses Ding hochzumauern, etwa 110.000 Manntage, ja, um diese 35 Millionen Ziegel aufeinander zu stapeln. Und man braucht, sagt Herr Brunkerl, für die Herstellung von diesen Ziegeln, inklusive der Tatsache, dass das Getreide erst angebaut werden muss, bevor man es an die Arbeiter verfüttern kann, braucht man etwa weitere 250 bis 260.000 Manntage. Das heißt, mit den 1.000 Arbeitern, die wir da genommen haben, die nie krank werden, die auch keine Feiertage haben und die eigentlich immer arbeiten, alle gleichmäßig ganz viel und keine Fehler machen, so passiert überhaupt nichts, die Statik ist ganz in Ordnung. Mit diesen 1.000 Arbeitern brauchen wir also, wenn wir jeden Tag schaffen, ein Jahr, um sowas zu bauen. Ja, da ist jetzt nichts getrocknet, ja, jeder Architekt sagt sofort, das geht ja überhaupt nicht, die Bauforscher, die sagen, das könnt ihr überhaupt nicht so rechnen, aber wir rechnen ja jetzt erstmal ein Modell, also mit 1.000 Leuten und 36 Millionen Ziegeln und so kann man, wenn man jeden Tag fleißig arbeitet und alle gleichzeitig arbeiten, was ja auch nicht geht und auch alle Ziegel rechtzeitig immer da sind, was ja nie der Fall ist, das kennen wir ja aus den Berliner Großprojekten, da klappt es ja auch nicht, nicht wahr? Und wenn alle die Entrauchungsanlagen richtig machen, wenn das alles klappen würde, könnte man das in einem Jahr geschafft haben. Jetzt rechnen Sie mal diese ganzen Dinge, die nicht funktionieren, ein. Man hat da vielleicht 10 Jahre dafür gebraucht. 40 Jahre hat er geherrscht. In 40 Jahren hat er nicht nur die Zikkurat gebaut mit 36 Millionen Ziegeln, sondern auch noch diese riesige Stadtmauer, von der ich noch nie weiß, wie viel Ziegel es hat. Also Herr Bruth gesagt, das kann man überhaupt nicht ausrechnen. Die Archäologen sagen, es ist viel zu schwierig, das auszurechnen. Ja, dann hat er die ganzen Straßen gemacht, er hat die Brücken gebaut, er hat die Toranlagen gemacht und seinen eigenen Palast, an dem hat er auch noch rumgebaut. Also, das ist ja relativ viel. Ja, das ist wirklich viel. Und man denkt, das wird dann doch allmählich auch richtig teuer. Und das Merkwürdige ist, es hat ihm überhaupt nicht wehgetan. Sie merken, dass überhaupt nicht in der sozusagen wirtschaftlichen Belastung dieser Gesellschaft spielt dieser Faktor rund um Erneuerung der Stadt überhaupt keine wirkliche Belastung. Warum ist das so? Hypothese des Forschungsprojektes. Erstens, der Lehm ist sowieso da. Zweitens, die Leute kosten praktisch nichts. Ja, abgesehen davon haben wir ja nur mit bezahlten Leuten gerechnet, da hat er vielleicht auch noch eine ganze Menge Leute, die er gar nicht bezahlt hat. Nicht so. Ja. Das Wasser, was richtig teuer ist, sind so die Kostbarkeiten an der ganzen Geschichte, aber die hat er durch seine Feldzüge relativ preiswert bekommen. Er hat außerdem einen ganz gut funktionierenden Fernhandel, sodass er auch schwierige Dinge bekommen hat. Also ertragswirtschaftstechnisch konnte die Staatskasse eines babylonischen Herrschers im 6. Jahrhundert ein solches Bauunternehmen Stadterneuerung Babylon, nur eines von vielen Städten, der hat auch in Bosippa gebaut und in Sippa und in Uruk und ich weiß nicht wo überall noch, ja, das hat er mit links gemacht. Monumentalität ist offensichtlich nicht eine Frage der Kosten. Ja, es ist nicht eine Frage der Kosten. Es ist wirklich eine Frage der Quantität dessen, was man nachher sieht. Die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt hier Tausende von Arbeitern durch diese Stadt flitzen, wenn rechts und links und außenrum überall diese Ziegel gebrannt werden, nicht wahr? Was ist eigentlich das Brennmaterial dafür? Ja? Wie werden diese Arbeiter, die ja nicht nur tausend sind, sondern mehrere tausend, wie werden die eigentlich verpflegt? All das sind Fragen, auf die wir noch keine wirklich guten Antworten haben. Aber wir hoffen doch, dass wir in den nächsten 2 Jahren hier an diesem Beispiel Monumentalität in der Stadtbauprogrammatik ein Stückchen weiterkommen. Weiterkommen als die Rhetorik der babylonischen Herrscher, die nur sagen, zum Ruhme der Götter und zum Ruhme von Nebukadnezar II. Habe ich diese Stadt erneuert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.